Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, gestattet mir zunächst eine ganz rein äußere Vorbemerkung, ehe ich das Zeugnis sage, das mir für heute Abend auf dem Herzen liegt. Wenn jemand sonntags zwei oder gar drei Versammlungen besucht hat und am Montagabend schon wieder in eine Versammlung kommt, dem ist ernst, der hat Hunger, dem muss etwas geboten werden. Und deshalb freue ich mich über den Besuch heute am Montagabend. Denn der Montag ist bekanntlich der Abend, der bei fortgesetzten Versammlungen, kontinuierlichen Zusammenkünften am schwächsten besucht ist. Deshalb freue ich mich, dass doch so viele gekommen sind und fühle mich verpflichtet, euch, ja, ich will mich nicht töricht ausdrücken, sonst hätte ich gesagt, einen Leckerbissen zu geben. Aber ich möchte euch heute Abend in rein erkenntnismäßiger Art ein Zeugnis sagen, das euch vielleicht ein kostbarer Schlüssel sein kann in die Schatzkammern des Wortes Gottes. Um die Schrift zu verstehen, bedarf es die Erkenntnis besonderer Gesetze, nach denen die Schrift aufgebaut ist und in denen sich die Schrift selber auslegt. Und ich sage ja noch einmal, einer Versammlung, die montagsabends kommt, kann zugemutet werden, den Gedankengängen, die ich jetzt entwickle, zu folgen. Es ist also keine Evangelisationsstunde, kein Evangelisationsvortrag halten. Ich werde auch keine Erbauungsstunde halten und an euren Willen und an euer Gefühl appellieren. Das sagt man auch mitunter. Sondern ich werde euch jetzt etwas sagen, was euch gedanklich hineinführen soll in ein tieferes, besseres, weiteres Verständnis des wunderbaren Gotteswortes. Mein Thema lautet drei prophetische Gesetze oder drei Gesetze, die zu beachten sind zum Verständnis des Wortes Gottes. Es gibt ihrer mehr, aber ich will drei der wichtigsten und wunderbarsten nennen. Und wenn man diese drei Gesetze, diese geistlich-göttlichen Gesetze, die aus der Schrift selbst herauskommen, wenn man die verstanden hat, wird einem vieles fassbar und lebendig. Ich nenne erstens das Gesetz der Perspektive oder der geistlichen Fernsicht. Und zwar nach vorn und zurückwärts. Zweitens, ich nenne das Gesetz der Komplexion. Das ist das Gesetz, das verschiedene biblische Ereignisse oder verschiedene Ereignisse im Ablauf des gesamten Weltgeschehens zusammengefasst sind. Und eine Zusammenfassung und eine Zusammenballung nennt man ja ein Komplex. Ob das jetzt im Seelischen ist oder in einem physikalischen Versuch oder sonst wie, spielt ja keine Rolle. Das ist das Gesetz der Zusammenflechtung oder des Zusammengeflochtenseins. Und drittens nenne ich das Gesetz der Dilatation. Das ist das Gesetz, dass das Wort Gottes auseinandergebreitet werden muss. Dass das Wort Gottes zerlegt werden muss. Man nennt das auch mit einem anderen Wort die Analyse oder die Zergliederung. Bitte erschreckt nicht, ich halte keinen wissenschaftlichen Vortrag. Ich führe hinein in die Schrift, ins Wort Gottes. Aber ich gebe euch einige Handhaben, damit ihr das Wort Gottes lebendiger, fruchtbarer, gelöster, beglückter, weiter, höher, tiefer verstehen lernt. Und dazu muss man auch einmal, wenn man glaubt, dass man die Treuesten und die Eifrigsten beisammen hat, was darf man mal sagen? Ihr werdet mich gleich verstehen, wenn ich in medias res mitten in die Sache hineingehe und euch sage, das Gesetz der Perspektive oder der geistlichen Fernsicht lautet so. Die Bibel ist so aufgebaut, so konstruiert, wenn ich sagen darf, dass die Zeiten, in denen das Wichtigste sich vollzieht, dass diese Zeiten etwa der gegenwärtige Äon und der künftige Äon, also hier diese Zeit, sagen wir einmal von Christus bis zu seiner Wiederkunft, in der wir stehen, und dann die Drangsalszeit und das tausendjährige Reich, dass diese Zeiten ausführlich breit dargestellt sind. Im Neuen Testament und auch zum Teil schon im Alten Testament. Aber die Zeitläufe, die Äonen, die Ewigkeiten, die Ökonomien, die Haushaltungen, die weiter hinter uns liegen, ganz weit, und die vor uns liegen, ganz weit vor uns, die sind, je weiter sie von uns entfernt sind, umso kürzer beschrieben. Aber das, worin wir stehen, das ist breit und weit und ausführlich dargestellt. Und das nennt man das Gesetz der Perspektive. Das wisst ihr noch von der Schule her. Zum Beispiel, ich stehe zwischen zwei Eisenbahngleisen auf einer Eisenbahnschwelle. Und da sehe ich die Gleise so weit auseinander. Ich habe die Maße eben nicht im Kopf von der europäischen und von der russischen. Die Russen haben ja eine weitere. Wenn ein Fachmann da ist, ein Eisenbahner, der weiß das viel besser als ich. Ja, er weiß das bis auf den Millimeter. Also wenn ich auf der Schwelle stehe, dann sind die Eisenbahngleise etwa so weit voneinander entfernt. Und wenn ich hinunterschaue zu meinen Füßen, da sind sie so weit eine von der anderen weg, die Zeitengleise. Wenn ich nun schaue, 500.000 Meter, vielleicht 2.000 Meter weiter, da hat es den Anschein, als ob diese beiden Gleise zu einer einzigen Linie zusammenlaufen. Da könnte man sagen, guck, die Gleise, die laufen immer mehr zusammen, na, bei 50 Meter ist es noch so weit, bei 100 Meter so weit und bei 150 Meter, da laufen die miteinander. Die laufen gar nicht zusammen. Die sind ein Kilometer entfernt auch so weit voneinander. Aber da, wo ich stehe, vom Standpunkt des Beschauers aus, da scheint es, als liefen die Eisenbahnlinien zusammen und bildeten zum nächsten Punkt und auch der verschwindet. So ist es, wenn ich vorwärts schaue. Und wenn ich mich herumdrehe, dann ist es ganz genauso. Da scheint es, als liefen die beiden Schienen immer enger zusammen, immer enger, bis sie schließlich eine ganz schmale Linie bilden und dann scheinbar aufhören. Genau so ist unsere Bibel gebaut. Der gegenwärtige Äon, in dem wir stehen, der Zeitlauf, der etwa dauert von Christus bis zu seiner Wiederkunft. Und der zukünftige Äon, vor dem wir stehen, gar nicht mehr lang, das ist die Drangsalzeit, das ist für uns die Entrückung. Und für Israel, die Nationen, die Drangsalzeit. Und das tausendjährige Friedensreich auf Erden für alle Nationen unter der Führung Israels. Diese beiden Heilsabschnitte, diese Äonen sind klar und weit und deutlich. Die ganze Briefliteratur, die Evangelien handeln davon, die Offenbarung handelt davon, die letzten Kapitel der Propheten handeln davon, von diesen beiden Zeiten. Aber was war vor Grundlegung der Welt oder was lief ganz weit zurück, sagt darüber die Bibel auch etwas. Und was wird sein am Ende der Äonen und nach Ablauf der Ewigkeiten, redet die Bibel darüber auch. Jawohl, darüber redet sie auch. Aber, weil das ja so weit hinter uns liegt, was war, und weil das so weit vor uns liegt, was sein wird, redet die Bibel nicht so breit, nicht so ausführlich, nicht so anschaulich, wie von dem, was jetzt ist und was direkt vor uns liegt, von diesen beiden Hauptzeitaltern, der Gemeinde und Israel, diesen beiden irdischen Hauptheilsträgern, sondern da redet die Bibel nur in gewissen Andeutungen, weil die Bibel gebaut ist nach dem Gesetz der Perspektive oder der geistlichen Fernsicht. Je weiter etwas von uns entfernt ist, umso kleiner erscheint es. Das höchste, der höchste Wolkenkratzer von Berlin, wenn ich den von 5 Kilometer Entfernung sehe, ist der nicht größer als eine kleine Streichholzschachtel. Und doch ist er ein großes, großes Haus. Aber nach dem Gesetz der Fernsicht, je weiter etwas vom Beschauer entfernt ist, umso kleiner erscheint es. Nicht umso kleiner ist es. Das ist hoch, wenn es 17 Stockwerke hat. Aber es erscheint so klein, weil es so weit entfernt ist. Genauso ist in der Schrift. Wenn uns daher Leute sagen, ihr redet von dem, was vor Grundlegung der Welt war, darin steht gar nichts in der Schrift. Da dürfen wir sagen, halt, lieber Freund, davon steht allerhand in der Schrift. Ich will dir mal gleich 10 oder 12 oder 15 Stellen vorlesen. Na ja, das sind so einzelne Andeutungen, jawohl. Und von dem, was sein wird, davon redet die Schrift gar nicht. Doch, davon redet die Schrift, was sein wird. Nur sind das eben Andeutungen, weil die Bibel aufgebaut ist nach dem Gesetz der Fernsicht. Der Fernsicht. Das heißt, das Gegenwärtige ist ja das Wichtigste, großen, ausführlichen Anschauung. Und das, was war, ist, je weiter es entfernt ist, umso geringer. Ihr habt alle mal euren Stammbaum aufgestellt. Als einer auf Erden war, der meinen schönen Vornamen trug und 1000 Jahre regieren wollte. Ja. Und da habt ihr bei euren Stammbäumen, da habt ihr vom Vater allerhand gewusst und vom Großvater auch noch manches. Und vom Urgroßvater etwas weniger. Und vom Ururgroßvater und dessen Ururgroßvater, ja, da war nicht einmal der Name bekannt. Das ist der Stammbaum in der Diener, war man nicht mehr da. Genau so ist es im Geist. Die Bibel meldet von dem, was war vor Grundlegung der Welt. Und die Bibel meldet von dem, was einmal sein wird, aber nicht ausführlich in großen Kapiteln, wie etwa in den Briefen des Apostels Paulus und des Petrus und des Johannes und des Jakobus, des Judas oder wie in der Offenbarung und nicht wie in den Evangelien vom Leben Jesu und so weiter, sondern sie redet davon nach diesem Gesetz, in Andeutungen. Aber der Glaube ist wie ein Fernrohr. Durch das Fernrohr kann ich weit entfernte Dinge herbeiholen. Gewissermaßen herbeiholen. Und sehe groß und deutlich, was man ohne Fernrohr gar nicht erkennt. So ist der Glaube ein Fernrohr, ein neuer Sinn. Und wir sehen hinein durch den Glauben in das, was sein wird. Und sehen hinein in das, was war. Und freuen uns über die Dinge, die berichtet sind, vor Grundlegung der Welt. Ich bin überzeugt, dass euch Bruder Grossmann darüber Vorträge gehalten hat. Was war vor Grundlegung der Welt? Und da bräuchte ich mich. Ich meine, er hätte sogar darüber geschrieben, eine Schrift. Jawohl. Der Glaube sieht das und erkennt. Und denken Sie diese Dinge groß und wunderbar. Der Unglaube sagt, ach, so ein paar alte chaldäische Worte und so ein paar Fantasieworte von dem Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, das ist ja alles Fantasie. Und was da die alten Juden da berichten und was da im Buch Hiob steht und in Mose, ach, das sind ja alles so uralte Geschichten. Das ist nicht Lares. Ich halte mich an das, was in den Evangelien steht. Es gibt viele Gläubige, die sagen, die Worte Jesu, die sind mir wichtig. Der Paulus, ach, das sind Menschenworte, da kann man nicht so drauf gehen. Brüder, was für eine Torheit, was für eine Verfinsterung. Nein, wir glauben allem, was geschrieben steht. Und der Glaube sieht auch die Dinge, die waren, die Vorsätze im Herzen Gottes, vor dem Eindruck der Sünde in die Schöpfung und so weiter. Und dem sind sie groß und wichtig. Dem sind sie wie eine kleine Eichel, aus der sich einmal ein Eichbaum entfaltet. So sieht der Glaube die Dinge. Und Brüder, lasst es euch nicht nehmen, jedem Wort zu glauben, das geschrieben steht. Und lasst euch das Gesetz der geistlichen Fernsicht auflesen. Das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was jetzt ist, längst ist es gewesen in den Äonen, die vor uns liegen. Und das, was sein wird, siehe, es ist jetzt. Das ist ein Wort aus dem Buch des Predigers, ein wunderbares Wort. Ich will darauf nicht näher eingehen. Ich will euch ja drei Gesetze der geistlichen Fernsicht sagen. Also noch einmal Nummer 1, das Gesetz der Perspektive oder der Fernsicht zeigt uns, dass etwas, je weiter es vor uns liegt oder hinter uns liegt, umso weniger und knapper ist die Meldung der Schrift darüber. Aber diese wenigen und knappen Meldungen sind dem Glauben groß und wunderbar und oft Schlüssel für das ganze Weltgeschehen. Zweitens, das Gesetz der Komplexion, das heißt die Zusammengeflochtenheit. Wenn ich zum Beispiel in der Schweiz stehe, im Berner Oberland, und da sehe ich von Ferne und bin, sagen wir mal, 30, 40 Kilometer von Thun weg, und da sehe ich da weiß schimmernde Schneegebirge und sage, ach, da ist ein hoher Eisberg. Da lachen die Schweizer und sagen, Eisberg, das ist Jungfrau, Mönch und Eiger. Das sind drei verschiedene gewaltige Massive. Das ist nicht ein Eisberg. Aber der das nicht kennt, der meint, das ist so ein Eisberg, so ein kleiner Buckel mit Eis drauf. In Wirklichkeit sind das drei gewaltige Massive. Und wenn er von der Seite sie betrachtet, scheinen sie ineinander geschoben und ein einziger Berg zu sein. In Wirklichkeit sind es drei gewaltige Massive, meine Freunde. Und diese Berge sind gewissermaßen zusammengeschoben. Ja, ein Komplex, eine Zusammenfassung. Und so werden viele Ereignisse in der Schrift komplex geschildert. Das heißt, viele Ereignisse, die sich nacheinander in Jahrtausenden abspielen, werden einer Aussage zusammengedrängt. Und wer das einmal gesehen hat, der staunt, welch ein gefühltes Wort das Wort Gottes ist. Ich will das allein in Beispielen klar machen. Ich lese zum Beispiel zunächst, 1. Mose 1, Vers 3. Ich will mal so anfangen. Vielleicht gelingt es mir da, das alles verständlich zu machen. Gott sprach, ich werde Licht. Und? Hat sich das Wort erfüllt? Ja, hat sich erfüllt. Wann hat sich erfüllt? Ein gleich da, als er sprach, er spricht und geschieht. Und wie er gebeugt, so steht es da. Deshalb lesen wir, Gott sprach, werde Licht. Und? Das heißt, die Folge davon war, wie wir gestern gesehen haben, es war Licht. Ja. Ist jetzt das Wort erfüllt? Jawohl, es ist erfüllt. Und sprach es wieder Licht. Und es war Licht. Das Wort ist erfüllt. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Ein wunderbares Geheimnis, das mein Herz jauchzen lässt. Jedes Wort Gottes ist siebenfach geläutert nach Psalm 6, glaube ich. Und hat, ganz grob gesagt, eine Vorerfüllung, eine Teilerfüllung und eine Vollerfüllung. Das Wort hat sich erfüllt, es war Licht. Dieses Wort ist aber noch nicht voll erfüllt. Denn solange es noch Finsternis gibt, ist das Wort, es war Licht, wohl teilerfüllt, aber noch nicht voll erfüllt. Brüder, kann man das verstehen? Ja, gut, freue mich darüber. Aber jedes Wort Gottes hat auch eine Vollerfüllung. Glaubt jetzt, es ist wirklich so, denn das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Damals ist wirklich Licht geworden. Aber so, dass nun Licht, das Finsternis, das Licht wird genannt Tag, das Finsternis Nacht, das Licht und Finsternis immer abwechselnd. Wenn damals Licht geworden ist, geht er mal raus, ist da hell oder dunkel? Das ist dunkel, also ist das Wort doch noch nicht erfüllt. Doch, es ist teilerfüllt, aber es ist noch nicht voll erfüllt. Seht mal, das ist ein ganz einfacher Gedanke. Und den dürft ihr durch die Schrift erfolgen. Das Wort hat zunächst eine sachliche Erfüllung. Nun hat jedes Wort, ich will jetzt nur die Hauptsache nennen, auch eine persönliche oder eine präsentistische oder eine Gegenwartserfüllung. Das hier ist die Vergangenheitserfüllung oder die präteristische Erfüllung. In der Vergangenheit hat sich das vor 6000 Jahren wirklich erfüllt. Da ist Licht geworden, nachdem Tohuwabohu und Nacht war und so weiter. Hat sich erfüllt. Aber jetzt erlebt das gleiche Wort, ich werde Licht, in unserem Herzen und Leben eine Gegenwartserfüllung Für Gegenwart sagt man wieder ein Fremdwort Präsenz, daher eine präsentistische Erfüllung, und zwar an unserem Herzen. Was damals nach außen geschehen ist, geschieht jetzt nach innen, an und in unserem Herzen. Und deshalb lesen wir, um nur ein Wort zu nennen, der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Steh auf, leuchte, dein Licht kommt. Gott hat uns gesetzt als Lichter im Kosmos. Es sind nur vier Worte, ich könnte noch 20 nennen. Und ihr auch. Das ist die Gegenwartserfüllung des Wortes Gottes. Er, steht geschrieben, 2. Korintherbrief, der in die Finsternis Licht leuchten ließ, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis Jesu Christi. Meine Freunde, was also damals Gott nach außen tat in der Vorerfüllung, tut er jetzt in der Gegenwartserfüllung. Und jede Erkenntnis ist ein Hineinleuchten Gottes in unser Herz. Als du zum ersten Mal sagtest, weh mir, ich vergehe, ich bin ein verlorener Sünder, ich brauche einen Retter, ich gehe zugrunde, meine Schuld, wie werde ich meine Sünden los, wie werde ich von meinen Gebundenheiten frei, wie werde ich ein neuer, fröhlicher, erlöster Mensch, wie komme ich aus meiner Nacht und Abend heraus? Da hat Gott hineingeleuchtet durch das Evangelium in dein Herz und hat dir Licht gegeben. Zuerst Licht über deine Sünde, dass du ein verlorener Mensch bist. Und dann Licht über das Heil, das Christus dich alles hat, dass am Kreuze alles geschehen ist, dass deine Schuld bezahlt ist, deine Strafe getragen ist. Das hat dir Gott aufleuchten lassen. Durch das Wort, durch die Verkündigung, vielleicht von diesem Pult aus, bis zum Glauben gekommen. Und dann hat er dir Licht gegeben, dass nicht du errettet bist, sondern dass andere auch errettet sind. Und dass die Erretteten eine Gemeinde, eine Ekklesia, eine herausgerufene Heilsgemeinschaft sind. Und dann hat er dir Licht gegeben, dass Israel wieder an die Reihe kommt, wenn wir entrückt sind. Und dann hat er dir Licht gegeben, dass ein Friedensreich aufgerichtet wird auf der Erde, was alle Politiker wollen und nicht können, von der linken bis zur rechten, extremsten Seite, dass das so tun wird im messianischen Königreich 1000 Jahre lang. Und dann hat er dir Licht gegeben, dass Gott zuletzt mit allen, auch mit seinen Feinden, mit allen Mächten und Gewalten herrlich zum Ziele kommt. Und dann, wenn alle Finsternis geschwunden ist und wenn sich das Licht, das Wort der Offenbarung erfüllt, Finsternis und Nacht und Bann und Tod wird nicht mehr sein, dann ist dieses Wort, es werde Licht, das nach außen sich erfüllt hat, und dieses Wort vom Licht, das er in unsere Herzen gegeben hat, dann wird dieses Wort im Vollumfang erfüllt werden. Dann ist dieses Wort voll erfüllt. Und so liegt in diesem Wort aus Gottes Mund, es werde Licht, ein komplexes Programm. Gestattet mal diesen zwei Fremdwörter, aber ich sage es auf Deutsch. Ein zusammengefasster Plan Gottes, der sich zunächst auf das damalige Tohuwabohu bezog, der sich zweitens auf dein und mein Herz bezog und der sich zuletzt, nachdem die Gemeinde und Israel, die Nationen und die Himmelswelten, die Totenreiche, neu gezeugt, errettet, erlöst, vollendet sind, auf das ganze Universum bezieht und keinerlei Finsternis, keinerlei Angst, keinerlei grauen Schrecken mehr da sind. So ist dieses Wort ein komplexes Wort. Das habe ich jetzt gezeigt an denen. Ich zeige es aber noch ein paar Zusammenhänge, dass ihr euch freuen sollt und dass euer Herz froh wird. Ich lese einmal aus Matthäus 2, den 15. Vers. Ach, wisst ihr, das ist ein so großes und wunderbares Kapitel von der Vorerfüllung, von der Vergangenheitserfüllung nach außen hin. Von der Ich-Erfüllung, von der Gegenwartserfüllung nach innen hin, am Herzen des Einzelnen. Und von der Vollerfüllung am Universum, nachdem die beiden Heilsträger Gottes, die Gemeinde aus den Nationen, der wir angehören, und Israel für die Erde, nachdem die Licht geworden sind. Denn Israel ist ja auch Finsternis. Und über ihm heißt, gilt auch das Wort, steh auf, werde Licht, dein Licht kommt. Da wird Israel Licht, ja. Und zuletzt wird das Universum Licht. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und Grauen, und Schrecken und Tod werden nicht mehr sein. Dann ist das Wort voll erfüllt. Und deshalb braucht es mir, jedes Wort Gottes hat seine Vor- oder Teilerfüllung, hat seine Gegenwartserfüllung an deinem und meinem Herzen. Das müssen wir innerlich erleben. Das dürfen wir innerlich erfahren, wie es da Licht wird, wie da alles gelöst, entkrampft wird und Kraft heute und wollen der zukünftigen Welt in uns einziehen. Und dann hat es auch seine Vollerfüllung. Vorerfüllungen, Teilerfüllungen und Vollerfüllungen. Das sind aber nur die drei Haupterfüllungen. In Wirklichkeit gibt es sieben Erfüllungen, denn sein Wort ist siebenfach beläutert und der Geist Gottes ist ein siebenfacher Geist und so weiter. Das nur am Rande. Dazu müssen wir eine Bibelstunde halten, das heißt vielleicht 10 oder 20, jeder mit seinem Bleistift und seiner Bibel und wer Griechisch kann, mit seinem Urtext und seinem Notizbuch. Und dann wird mir sagen, tatsächlich, das ist so. Das ist so, das ist ja wunderbar. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das haben ja schon ungezählte Freunde gesagt, die an Bibelkursen teilnahmen. Aber ich will das hier nur einmal in groben Strichen euch zeigen. Ich will also aus Matthäus 2, 15 lesen, wo geschrieben steht. Da ist die Rede von den Eltern Jesu, die mit ihrem Kindlein nach Ägypten flohen auf Anordnung eines Engels und sollten sich aufhalten, weil Herodes das Kindlein suchte und töten wollte. Das hat ja alles tiefe politische Bedeutung und hat auch eine tiefe Bedeutung im Blick auf die Sternenwelt, worauf ich jetzt nicht eingehen kann. Und dann heißt es, er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog nach Ägypten, nämlich der Josef. Und er war da selbst bis zu dem Tode Herodes, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch die 10 Propheten, welcher spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Damit sich dieses Wort erfüllt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, musste er zuerst nach Ägypten gebracht werden. Und dann erfüllt sich das Wort, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Wenn wir nun einmal in der Schrift nachforschen, was für eine Rolle Ägypten spielt, dann sehen wir, Ägypten heißt die Leute im eingeschlossenen Land. Ägypten ist ein Bild für das Reich der Finsternis, der Vergewaltigung, für das Land, das den Gottesfamen unterdrücken und quält und ausrotten will. Ägypten ist ein Begriff in der Schrift für alle Gottfeindschaft, für allen Christushass, das ist Ägypten. Und nun steht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und hier steht, dieses Wort wurde erfüllt, als der Jesusknabe aus Ägypten wieder heimkehrte ins heilige Land. Ja, frage ich euch, wurde dieses Wort, Entschuldigung, ich bin so ein bisschen erkältet, wurde dieses Wort schon früher einmal erfüllt? Hat schon Gott schon einmal seinen erstgeborenen Sohn Israel aus Ägypten gerufen? Ja, sagt ja ein Bruder. Meine Lieben, ja, kann dann ein Wort zwei Erfüllungen haben? Kann das zwei Erfüllungen haben? Sieben? Wird das Wort noch einmal erfüllt? Wurde noch einmal der Sohn Gottes, wird er noch einmal aus der Finsterniswelt herausgerufen? Ist das noch einmal vorgekommen? Hat Gott noch einmal gesagt oder wird er noch einmal sagen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Lesen wir das auch in der Schrift. Ja, nun, gedacht, gibt es auch Menschen, die zur Sohnschaft, zur Sohneswürde berufen sind? Gibt es solche? Wisst ihr einen? Wisst ihr einen? Ich habe mal in der Schule gefragt, Kinder, gibt es Menschen, die vom Heiland ergriffen sind? Die sein Herz, deren Herz von ihm erfüllt ist? Gibt es so Leute? Lauft einer, ja, ich sehe Herr Lehrer. Das hat mir Spaß gemacht, aus dem Munde der Toren und Kinder wird das Zeugnis gegeben. Ich habe gar nicht an mich gedacht, ich habe so an Luther gedacht oder wie so Kinder das passen. I see, Herr Lehrer. Meine Freunde, gibt es welche, die zur Sohneswürde berufen sind? Ja, wir. und gilt auch für uns das Wort aus Ägypten, aus dem Land der Finsternis und der Enge und der Not und der Traumt und der Mühsal. Da wird der Sohn, da wird die Söhne-Schar herausgerufen, hinaufgehoben in Wolken des Himmels und setzt sich zur Rechten Gottes des Vaters in Christo Jesu. Gibt's das auch? Aha, da haben wir ja schon drei Erfüllungen. Haben wir ja schon drei? Erstens, das Land, das Volk Israel, wurde aus Ägypten gerufen. Und Gott hat gesagt, dies ist mein erstgeborener Sohn. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Steht in 2. Mose 4, 22. Das hat Gott befohlen. Und dann, das Jesuskindlein, ist doch auch der Sohn Gottes. Und das wurde aus Ägypten gerufen. Und die Gemeinde, oder der Herr selbst, bei der Himmelfahrt wird aus Ägypten gerufen und die Gemeinde bei ihrer Entrückung wird aus Ägypten gerufen und so wird alles aus der Finsternis Macht gerufen. Und was soll da hinten bleiben? Was wird da hinten bleiben? Keine Glaube! Keine Glaube soll da hinten bleiben, meine Freunde. Und zuletzt wird alles herausgeholt aus der Finsternis, denn das Licht ist stärker als die Finsternis und Gott ruft alles heraus. Und was bleibt da noch übrig an Nacht und Finsternis und Not und Qual und Tod und Grauen und Pein? Was bleibt noch übrig? Licht, Licht, wie ja beschrieben. Nacht und Tod, Finsternis, Leid und Schrecken und Schrei wird nicht mehr sein. Denn Gott ruft alles heraus und scheine das Licht, scheine in die Finsternis. Und so erfüllt sich das Wort. Und so ist dieses Wort. Es werde Licht ein komplexes Wort. Und wir dürfen sagen, Herr, du hast gesagt, es werde Licht. Und du hast damals in dem Chaos des Tohuwabohu Licht gemacht. Bitte, hier ist mein Herz. Da drin ist auch so finster. Lass auch da das süße Licht deiner Liebe scheinen. Brich auch da die Finsternis, die chaotischen Kräfte des Wahnsinns, der Sündengebundenheit, des Grauens, der Selbstmordgedanken. Herr, brich das, mach Licht in mir. Du hast gesagt, es werde Licht, erfülle dein Wort an mir. Ich stehe hier und warte, bis du dein Wort erfüllst. Aber wir warten, bis er es ganz erfüllt, bis keine Nacht mehr sein wird. Seht ihr, wie wunderbar wichtig dieses Gesetz der Komplexion ist, dass wir so ein Wort nehmen in seinen weitragenden Bedeutungen. So müssen wir unsere Bibel lesen. So wird das Wort Gottes uns lebendig, so erstehen uns Welten und die Zukunftsaufgaben der Gemeinde leuchten uns hell auf, denn all das haben wir zu tun. Wenn wir Licht geworden sind, dann haben wir dieses Licht weiterzugeben. Und mit diesem Licht gehen wir einmal in die Toten- und Finsternisreiche und sagen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Jawohl, auch da steht geschrieben, wer es zu glauben vermag, der Glaube ist, der Fasse ist. Meine Freunde, das Gesetz der Komplexion sagt, das, was in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Höhenlagen geschieht, ist in ein Wort zusammengefasst. Zum Beispiel, was wir im Psalter lesen, der Psalter ist ja ein Liederbuch, wie viele Lieder stehen da drin in dem Psalter? Wisst ihr, wie viel? Jawohl, 150 Lieder, 150 Psalmen. Und diese Psalmen, die handeln nach außen gesehen von Israel, die handeln nach außen gesehen von David, von Salomo, von Asaf, von Mose, das sind die beiden Papa, die genannt sind, und die handeln von Gottes Weg und Plan und so weiter. Aber im tiefsten Grunde handeln die Psalmen nicht von Israel. Die handeln von Israel, aber nicht nur. Denn der Herr Jesus sagt, forschet in den Schriften. Sie sind es, die von Israel zeugen. Sagt er so? Nein, so sagt er nicht. Er sagt, sie sind es, die von mir zeugen. Also handelt der Psalter von Christus. Handelt er von Christus? Der handelt von dir. Der handelt von dir und von mir. Was da steht in den Liedern, oh meine Sünden, ich schwemme mein Bett mit Tränen. Hast du auch mal geweint über deine Sünden? Ja, wer noch nicht geweint hat, der wird es noch tun. Meine Freunde, die handeln von dir und mir, die handeln von Israel, die handeln von David, die handeln von Christus, Wir handeln vom Weltenall in der tiefsten Schau. Wenn wir so unsere Bibel lesen und sehen, wie verschiedene Dinge zusammengefasst sind, im Gesetz der Komplexion, dann staunen wir und beten an. Ich sage noch einiges, damit ihr mich recht versteht. Ich lese etwa aus Psalm 69, den 9. Vers. Psalm 69, Vers 9. Da heißt es, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Wer hat dann dieses Lied gedichtet? Das hat David gedichtet. Hat David sich selbst gemeint, war David vom Eifer um das Haus Gottes so ergriffen, dass er vor der Bundeslade tanzte und dass seine Oberschenkel entblößt wurden und dass seine Frau, die Michael, hinterm Vorhang guckte und sagte, schäm dich, dass du vor den Knechten und Mächten dich entblößest und tanzest da wie ein Verrückter. So schwärmerisch darf man nicht sein. Hat sich das da erfüllt? Jawohl, das hat sich erfüllt. Aber als Jesus die Geißel nahm und hat die Taubenhändler und die Kapitalisten hinausgeschmissen, hat sich dann das Wort auch erfüllt. Jawohl, steht ja geschrieben. Auf das erfüllt würde, was geschrieben steht, der Eifer um das Haus hat mich verzehrt. Also hat sich an David erfüllt und es hat sich auch an dem Herrn Jesus erfüllt. Gibt es noch jemanden, der von dem Eifer um Gott und sein Haus und seine Herrlichkeit erfüllt ist? Gibt es noch jemanden? Ja, hoffentlich, hoffentlich. Soll keiner rufen als Sie, Herr Lehrer. Ja, jeder, der Christo angehört, in dem brennt und glüht in heiliger Freude, in der lodernden Flamme der Christusherrlichkeit etwas von dem Eifer um sein Haus. Der Eifer um sein Haus hat mich verzehrt. Wer nicht ein Fünklein davon im Herzen trägt, der weiß noch nicht, was Gnade und Herrlichkeit ist. Und so wird sich das Wort voll erfüllen. Und das Haus ist im tiefsten, letzten Grunde nicht nur das Haus Israel, nicht nur wir sind sein Haus, nicht nur dein Körper ist eine Behausung Gottes im Geist. Dein Körper ist auch ein Haus und Israel ist ein Haus und die Gemeinde ist ein Haus, sondern nach der Schrift oder auch der Tempel und die Stiftshütte, das alles war Haus Gottes, aber im tiefsten Grund ist das Universum, das Weltall sein Haus und der Eifer um dieses Haus, dass die Welt verklärt, errettet und beseligt werde, die brennt in uns und verzehrt uns. Und wir sehen und glauben die letzten Wahrheiten, wenn wir auf dem Boden stehen, der Eifer um sein Haus hat sich verzehrt. Und so ist auch dieses Wort ein komplexes Wort. Und jetzt sage ich euch noch was, alle Gottes Worte sind komplexe Worte. Die fassen verschiedene Erfüllungen zeitlich voneinander getrennt in sich. Und wenn uns das einmal aufgegangen ist, wenn dieser Schlüssel vom Heiligen Geist uns geschenkt ist, wenn wir hier aufschließen dürfen, jedes schlichte Wort und Tränen hineinhallen und sehen, die Reichtümer Gottes aufleuchten in den verschiedenen Zeitaltern, an den verschiedenen Heilskörperschaften, dann staunen wir. Wir haben schon viele Brüder gesagt, und zwar wertvolle Brüder, teure Brüder, meistens Predigerbrüder, die mich vorher ablehnten, die sagten, also das muss ich dir sagen, ich habe eine neue Bibel bekommen. Ich habe eine neue Bibel bekommen, das ist ja alles viel größer und viel gewaltiger. Früher hat man das nur auf sich bezogen. Ich. In Wirklichkeit bezieht sich das ja nicht nur auf mich, sondern auf die Gemeinde, auf Israel, auf die kommenden Ewigkeiten und zuletzt auf das Universum. Das ist das Gesetz von der Komplexion. Das Gesetz von der Komplexion. Das heißt, verschiedene Ereignisse, die Jahrtausende voneinander entfernt sind, sind zusammengefasst, wie man von Weitem viele, viele Berge, ein ganzes Gebirge sieht als eine einzige Erhebung. In Wirklichkeit sind sehr, sehr viele. Und dazwischen sind weite Täler, dazwischen sind Seen und Wälder, wenn man näher kommt. Aber von Weitem merkt man das nicht. So ist mit der Bibel. Und jetzt komme ich zu einem dritten und letzten, jetzt kommt das Schönste. Und dafür nenne ich einige Zeugen, dass die dieses Gesetz gekannt und gebraucht haben. Dieses Gesetz der Komplexion und Dilatation. Und zwar nenne ich erstens den Herrn Jesus und zweitens den Apostel Petrus und drittens den Apostel Paulus. Genügen euch diese drei Zeugen? Genügen die euch? Gut, sonst hätte ich gesagt, hier, ich nenne hier meinen lieben Bruder Walter und meinen lieben Bruder Werner. Aber ich nenne, und das ist denen ja auch lieber, den Herrn Jesus und den Petrus und den Paulus. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Dilatation oder des Auseinanderbreitens. Schrift lesen, Bibel lesen und Schrift verkündigen besteht darin, dass man diese komplexen, gewaltigen Gottesworte schön auseinanderbreitet. Und jetzt zeige ich euch erstens, wie der Herr Jesus das gemacht hat, und dann zeige ich es, wie der Apostel Petrus das gemacht hat, und drittens zeige ich es, wie der Apostel Paulus das gemacht hat. Die haben das gemacht. Und das zeige ich euch jetzt. Das verweise ich durch die Schrift, damit ihr nicht sagt, oh, der Bruder Heller hat uns heute eine wissenschaftlich-theologische Vorlesung gehalten. Fällt mir gar nicht ein. Ich habe euch Größtes zu sagen. Ich habe euch das Wort Gottes zu sagen. Aber so, dass wir es fassen können, dass es uns aufblüht wie eine Rose, wie eine Blüte, wie die Königin der Nacht und uns leuchtet und unser Herz froh wird und alle die Wahrheiten lösen, beglückend hineinströmen in unser Herz. Dass wir alles, was erfahren, das nehmen wir für uns. Und alles, was jetzt hier im Herzen tragen, ist das, was einmal sein wird, an der ganzen Welt. Die ganze Welt wird einmal glücklich sein wie ich. Nein, noch tausendmal glücklicher. Das glauben wir. Und das will ich euch jetzt zeigen an diesen drei Zeugen. Erster Herr Jesus. Ich lese aus Lukas 4, Vers 17 bis 21. Jetzt gut achten. Lukas 4, 17 bis 21. Da lesen wir, wie der Herr Jesus in der Synagoge zu Kapernaum war. Wo ist denn Vers 17? Ja. Wie er zu Nazareth war. Zu Nazareth. Und es wurde ihm, das war damals üblich, wenn da ein reichender Bruder kam, da wurde ihm eine Rolle gereicht, eine Buchrolle, und die schlug er dann auf, zog er auf und las ein Wort und legte das aus. Das war damals so. Und da heißt es, und es wurde ihm das Buch des Propheten oder genau die Rolle des Propheten Jesajas gereicht. Übrigens hat man sie jetzt, diese Rollen, wie sie damals waren, am Toten Meer in Steinkrügen gefunden. Ihr werdet davon gelesen haben. Originalrollen. Und wir in Worms, in unserer Synagoge, wir hatten auch Originalrollen. Originalrollen. Die wurden dann von Hilfsschülern, geistig Minderbemittelten, wir wurden die mit Benzin übergossen und verbrannt am 10. November 1938, ja. Die Quittung haben wir heute. Und als er die Rolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinden das Gesicht, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und dann bricht Jesus mitten in dem Satz ab, liest den Satz nicht zu Ende, sondern rollt die Rolle wieder zu und sagt, bis hierher ist das Wort erfüllt vor euren Augen. Und jetzt wollen wir mal nachlesen, wo das steht, was da steht in dieser Rolle. Da müssen wir aufschlagen, Jesajas 61, 1 und 2. In Jesajas 61, 1 und 2, da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit den Gefangenen und so weiter. Und dann heißt das Ja der Annehmung des Herrn. Und dann geht es weiter. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Und zu trösten alle Trauernden. Und ihnen zu geben statt Asche, statt Trauer, statt die Erstattung. Ja, warum liest denn der Herr Jesus das Wort nicht fertig? Warum liest er denn den Satz nicht zu Ende? Warum bricht er denn mitten in der Rolle ab? Weil das, was dann kommt, der Tag der Rache, das ist die Drangsalzzeit, und dann das Friedensreich, und dann die Erstattung, das ist die Wiederherstellung, weil es noch nicht so weit war. Deshalb bricht er ab. Er zerschneidet oder zerlegt das Wort oder breitet oder faltet es auseinander. So hat der Herr Jesus gemacht. Das, was erst kommen sollte, hat er nicht vorgelesen, sondern das, was jetzt war. Bitte prüft es nach. Lukas 4, Jesajas 61. Ich könnte noch mehr Beispiele bringen, aber ich will jetzt den Petrus nehmen. Ich lese Apostelgeschichte 2, 14 bis 21, wie der Petrus, was der gemacht hat. Der Petrus, ich bin beinahe gesagt, der hat eine Schriftfälschung, eine Urkundenfälschung begangen. Der hat nämlich ein Wörtchen hineingeschmuggelt, sodass man sagen kann, das sind Widersprüche in der Bibel. Die Bibel ist ein ganz ungenaues Buch mit vielen Widersprüchen. Denn der Petrus hat gesagt, jetzt lese ich vor, was der Petrus gesagt hat. Apostelgeschichte 2, 14 bis 21. Da heißt es, es wird geschehen in den letzten Tagen, Vers 17, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch. So sagt der Petrus. Von meinem Geiste. Und wenn wir nachlesen, wo das geschrieben steht, in Joel 2, Vers 28 bis 32, da steht, siehe, ich werde ausgießen meinen Geist. Ihr Hausfrauen, wenn ihr eine Flasche mit Öl stehen habt, neben der Salatschüssel, und ihr sagt zu eurer ältesten Tochter Else, gieße etwas aus von diesem Öl. Oder ihr sagt, gieße dieses Öl aus über die Flasche. Ist ein Unterschied. Natürlich, wenn ich sage, von dem Öl, das heißt vielleicht ein, zwei Esslöffel voll. Wenn ich aber sage, diese Flasche, das heißt, gieße die gesamte Flasche Öl aus. Das ist ein Unterschied. Das hat hier Petrus abgefälscht. Verzeihung, ich rede weltlich eben. Petrus hat gewusst, die Zeit, dass der Geist Gottes auf alle ausgegossen wird, ist noch nicht da. Jetzt ist nur ein Anspruch da. Und deshalb sagte er nicht, der Herr wird seinen Geist ausgießen. Deshalb fügte er hinzu, weil er das wusste, er wird von seinem Geist ausgießen. Und wusste, Gott gibt von allem, was er tut, zuerst eine Probe, denn alles, was Gott tut, tut er zwei oder dreimal. Steht das auch geschrieben? Ah, seht einmal. Und so hat Petrus dieses Wort, ich will ausgießen, meinen Geist, zitiert, durch den Heiligen Geist beauftragt, ich will ausgießen von meinem Geist. Denn das, was zu Pfingsten geschah, das war noch nicht die Ausgießung über alles Fleisch. Denn, bitte erschreckt nicht, Tiere haben ja auch Fleisch. Wird einmal das Getier des Feldes den Herrn preisen? Wenn der Geist Gottes über ist gerät. Aber Pfingsten, da wurde das der Geist nur über wenige ausgegossen. Nur über wenige, über 3000. Und deshalb schreibt Petrus, von meinem Geist, und im Alten Testament steht, meinen Geist. Das war eine Vorerfüllung, das war eine Teilerfüllung, und das hält Petrus fein auseinander, und das ist die Situation, oder Auseinanderbreitung. Das ist ein Beispiel, soll genügen. Und jetzt gehen wir zu unserem Freund und Bruder Paulus. Zu unserem Lehrer, zu unserem Paulus. Und ich lese euch Römer 10, 15. Römer 10, 15. Da schreibt Paulus, der Lehrer der Nationen, der Ekklesia, der herausgerufenen Gemeinde, der Gemeinde des Leibes, des Körpers, des Christus, der Lehrer für das Weltall, für die Vollerlösung. Der schreibt da. Römer 10, 15. Wie werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht. Wie lieblich sind die Füße der, die das Evangelium des Friedens verkündigen, wenn sie das Evangelium des Guten verkündigen? Aus. Aus. Warum hat Paulus dieses Wort nicht ganz gelesen? Ich lese es euch jetzt mal ganz. Jesaja 52, 7, da steht es ganz. Warum hat Paulus das nicht gemacht? Ihr könnt mir selbst die Antwort geben. Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten bringt, der das Heil, nämlich das Heil Israel, das tausendjährige Reich,
verkündigst, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Warum redet Paulus nicht von dem Heil, das gebracht wird, von dem Königtum Israels auf Zion? Warum bricht er denn ab und schneidet das ab? Weil das ist soweit wahr. Weil er weiß, jetzt kommt zuerst die Gemeinde, zuerst die Auswahl aus den Nationen. Der Körper ist Christus, und wenn die vollendet ist, wenn die weggenommen ist, dann zurück und beim Herrn ist, dann kommt Israel, dann kommt das Heil der Nationen, das Heil Israels, das Königtum von Zion aus. Und deshalb hat er dieses Wort abgebrochen, er hat das Wort zerteilt, er hat das Wort auseinandergefaltet. Und so müssen wir, dürfen wir Gottes Wort lesen, nach diesen drei heiligen und gewaltigen Gesetzen. Dem Gesetz der Perspektive oder der geistlichen Fernsicht, dass das, was weit zurückliegt, nur in wenigen Worten gesagt ist, aber durch den Glauben geschaut werden kann, in seiner ganzen Tiefe und Schönheit und Weite und Herrlichkeit. Und das, was weit vor uns liegt und mit wenigen Worten bedeutet ist, dass das vor uns ersteht, ganz groß, ganz entfaltet, denn das, was jetzt ist, was wir brauchen an Heil und Frieden und Freude, wird einmal aller Zeit sein. Und das ist das Erste, das Gesetz der Fernsicht. Zweitens das Gesetz der Zusammenflechtung, viele Gottesworte. Alle Gottesworte sind komplexe Worte, zusammengefasste und haben einen reichen Inhalt. Aber wir sind so blind und blöd und sehen immer nur eine Seite, sagen immer nur ich, was hat das mir zu sagen? Das ist ja richtig, das muss man zuerst fragen. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern was hat das Wort Israel zu sagen, was hat der Gemeinde zu sagen, was hat dem Universum zu sagen? Das Wort bezieht sich auf David, jawohl, aber auch auf dich, aber auch auf den Christus. So müssen wir das sehen. Das Gesetz der Zusammenflechtung und dann das Gesetz der Auseinanderbreitung. Und eine rechte Schrifterkenntnis, ein rechtes Hineinführen in den ganzen Reichtum dieses wunderbaren, in der sogenannten Christenheit unbekannten Buches, muss unter diesen drei Gesetzen stehen, sonst gibt es ein großes Gewurschtel und Durcheinander und man hat keinen Appetit und weiß nichts von Gottes Wort und Gedanken. Wer aber das mal erkannt hat, diese drei Gesetze, der Fernsicht, die auch die fernen Dinge, die waren und die sein werden, und hell und leuchtend und beseligt im Herzen glühen und brennen. Und wer sieht, wie die zusammengefassten Wörter viel mehr enthalten als nur eine einzige Aussage, sondern siebenfach geläutert sind. Und wer sieht, dass die Aufgabe des Geistes Gottes und eines wirklichen Lehrers der Gemeinde darin bestehen, das Wort auseinanderzubreiten und seine verschiedenen Beziehungen zu deuten, denn wird das Wort ein wunderbares Buch. Und das wünsche ich euch, meine Brüder. Lest eure Bibel etwas langsamer, lest etwas weniger, lest einen kleinen Abschnitt, aber fragt euch, was, wie war es damals? Was hat das mir zu sagen? Wie wird das in der Zukunft sich in Größe und Vollumfang leuchten enthüllen? Euer Herz wird voll Freude werden. Und ihr werdet euren Shakespeare und euren Goethe und euren Schiller oder euren modernen Schreiber, ich kenne sie nicht so, diese Kriminalschriftsteller, die werdet ihr auf die Seite stellen und werdet fleißiger und mit pochendem Herzen in heiliger Spannung dieses wunderbare Buch lesen. Gott segne uns, dass auf diese Stunde für die Treuen, für die weiter wollen, für die Heiligen, die auch am Montagabend in die Versammlung kommen, wenn am Sonntag drei Versammlungen waren und wenn morgen und übermorgen noch einmal sein werden, die trotzdem es sich nicht nehmen ließen, in so großer Zahl zu kommen. Lasst euch das als eine heilige Delikatesse, als etwas ganz Kostbares von Gott ans Herz gelegt sein. Und lernen wir nach diesen Gesetzen Gottes Wort zu lesen, Gottes Gedanken zu verstehen, anzubeten in heiliger Freude, weil uns eine weitere und tiefere Schau geschenkt ist. Gelobt sei sein Name, der Name dessen, der da lautet, das Wort Gottes. Amen.